Der in die Freiheit entlassene Sündenbock wird nach einer Schonfrist wieder zum Abschuss freigegeben. Am Freitag, den 10. Dezember nachmittags, gab es die Fragen im Parlament. Samstagvormittag, den 11. Dezember, war ich frei. Ich weiß nicht einmal, ob die Fragen am Tag, als ich freikam, gestellt wurden. Das wirkte jedenfalls. Mir wurde auch mitgeteilt, dass damit die Sache zu Ende war. Das war sie wohl nicht, sie ist bis heute noch nicht zu Ende. Für die schlimmsten Kriegsverbrecher gingen die Prozesse und Strafen zu Ende. Die Todesstrafe für diese politischen Verbrecher wurde abgeschafft. Die lebenslänglich verurteilten Holländer kamen zum Teil bald, zum Teil nach 10 Jahren frei. Alle Strafen wurden auf einmal stark reduziert, sodass 1955 wohl kaum noch einer saß. Sie wurden wieder in die Gesellschaft integriert, wurden Aufsichtsräte, Großkaufleute oder waren ihrem Status gemäß in anderen Funktionen tätig. Mich konnte man nicht loslassen. Trotz oder gerade weil so nichts und noch einmal nichts zu finden war, blieb ich wie ein Denkmal aus Granit stehen. In seinem bekannten, mehrmals preisgekrönten Werk über die Juden im Krieg hat Professor Presser den Begriff Sündenbock für mich eingeführt. Er beschrieb meine Aktivität, wie er sie nach dem Studium aller Dokumente während Jahren kennengelernt hatte, in einem Kapitel. Und er schrieb auch, was er von dem Urteil vom Oktober 48 hielt. In etwa so, wie ich mich hier auch darüber geäußert habe. Ich sei, steht dort unter anderem zu lesen, eine Person von solchem Format, dass sie auch recht zum Sündenbock tauge. Das Buch zweibändig wurde für holländische Maßstäbe ein Bestseller, obwohl es kein Roman war, sondern ein wissenschaftliches Werk. Sein Titel ist Ondergang, Untergang. Der Auftrag der holländischen Regierung für dieses Werk stammte aus dem Jahr 1951. Es erschien, weil es sehr viel Materialstudium voraussetzte, erst 1965. Obwohl meine Person nur ein kleines Kapitel darin einnahm und ganz andere Dinge dort den wichtigsten Raum erhielten, hat die Presse in ihren Reaktionen fast immer meinen Fall in den Mittelpunkt gerückt. Professor Presser, den ich vorher nur dem Namen nach kannte, bat mich, meine Erinnerungen so ausführlich wie möglich aufzuschreiben. Ich fand es auch wichtig, weil mein Bericht für die Behörden nie veröffentlicht wurde. So erschien dann 6970 Collaboratio en Verzet als dreibändiges Werk, von dem nun 18 Jahre später auch die deutsche Übersetzung nach meiner ungekürzten Niederschrift vorliegt. Ich schrieb ohne Aggression, einfach so, wie ich den Krieg erlebt hatte, meine Sicht, meine Erfahrungen. Presser schrieb das Vorwort, um zu bestätigen, dass er, der Kenner, dessen Buch als Regierungspublikation erschienen war, hinter meinem Buch stand. Er hatte es 1971 kurz vor seinem Tod noch in Fernsehaufnahmen, die später als Buch erschienen, wieder und wieder bestätigt, dass ich als Sündenbock von Holländern und Juden gebraucht wurde. Mein Buch erhielt einen Nachtrag von einer bekannten niederländischen Journalistin und einen von einem holländischen Politiker. Sie verrissen die Urteile von 47 und 48, sie verrissen die damaligen Ankläger. Es war einmalig. Darauf gab es auch wieder Anfragen im Parlament. Ob es für Holland nicht besser sei, das Urteil zu revidieren? Vielleicht hätte man damals die Proportionen des Ganzen, weil es erst 3 Jahre nach dem Krieg war, nicht richtig bewertet, vielleicht durch die Umstände verwirrt. Ich selber hatte früher nach Pressers Buch schon in einem Interview gesagt, ich brauchte keine Revision, mein Fall sei für mich ganz klar. Wer Rehabilitation brauche, sei der Staat, seien diese Behörden. Und das meinte der Fragesteller, ein Universitätsprofessor, gewiss auch. Er nahm an, dass eine Untersuchung der damaligen Umstände zu der gleichen Schlussfolgerung führen müsste. Denn im Allgemeinen sind die Holländer, wie auch die Deutschen, Russen oder Franzosen, anständige, gutmeinende und gutwollende Menschen. Dass bei vielen wie überall aufgrund besonderer Umstände öfters irgendwelche Emotionen durchbrechen, zeigt nur die menschliche Reaktion. Jeder hat seinen Standpunkt den Geschehnissen gegenüber. Es heißt in der jüdischen Überlieferung, alles sei vom Himmel gelenkt, nur nicht des Menschen Sicht, des Menschen Reaktion darauf. Es gibt also immer diese persönliche Reaktion. Und dieser Professor, Parlamentsmitglied, hatte wie viele andere das Gefühl, man könne und solle jetzt endlich einmal dieses Unrecht gutmachen. Man wisse jetzt genug über die Besetzungszeit, genug sei inzwischen herausgekommen über die Haltung der Holländer, denn um diese ging es doch in diesem Fall. Man könne jetzt leicht in ein paar Tagen, innerhalb weniger Wochen das klarstellen. Das alles war in den letzten Monaten des Jahres 69. Also mehr als 20 Jahre nach dem Urteil vom Oktober 48 und 4 Jahre nach dem Erscheinen von Professor Bressers Buch Ondergang. Nun geschah aber etwas sehr Merkwürdiges, das zeigte, mein Fall nicht so einfach zu lösen sei. Denn es ging ja gar nicht um eine klare logische Angelegenheit. Dieser Fall war beladen von Emotionen, vom Verhalten der Menschen, Holländer und Juden während des Krieges, aber auch mit den Emotionen, wie beide den Krieg selber und all das, was nachher darüber bekannt wurde, verarbeitet, bewältigt hatten oder was unbewältigt blieb. Der Laie würde sagen, dazu gibt es doch jetzt ein wissenschaftliches Institut, das Dokumente, Bilder, Tagebücher aus dem Krieg sammelt. Solch ein Institut könnte doch leicht diese Aufgabe übernehmen. Wie würde man jetzt 69 den Fall Weinreb beschreiben? Wie kann man ihn jetzt nach all dem, was wir wissen, beurteilen? Dieser Laie würde aber ausgrenzen, dass die Leitung des Institutes aus Menschen besteht. Der Direktor war ein Jude, dem es gelang, während des deutschen Einmarsches nach England zu entkommen, dessen Familie aber das Schicksal der anderen Juden teilte. Der selber ein Schüler von Professor Bresser gewesen war und den es irgendwie störte, dass Bresser mich als Sündenbock der holländischen Gesellschaft sah. Ihn störte wahrscheinlich das, was ihm nicht vertraut war, was er nicht imstande war, sich zu eigen zu machen, eben meine Haltung während des Krieges. Ihm lag mehr die öffentliche demonstrative Pose. Wie überhaupt, abgesehen von meinem Fall, ihm oft vorgeworfen wird, dass er eine empfindlich reagierende Wetterfahne sei. Nun, dieser Direktor spürte die Abneigung gegen mich von Leuten wie zum Beispiel van Maaswijk, vom Präsidenten des Kassationhofes, nennen wir ihn Professor Siechermann, von Leuten, die während der Besetzung sich gesund egoistisch durchgeschlagen hatten oder sehr gern hätten. Als ihm das Manuskript meines dreibändigen Werkes von der holländischen Journalistin, die dieses Werk druckreif machte, gebracht wurde, damit sie in seinem Institut sicher aufbewahrt würden, sagte er, noch ohne etwas gelesen zu haben, denn das Buch war noch nicht veröffentlicht, alles Lüge. Dabei wies er auf das Paket mit 25 großformatigen Heften hin, zusammen 3500 Seiten. So erzählte es der Überbringer des Verlages, der die Maschinenabschrift als Druckvorlage benutzte. Dazu kam noch, dass er auch irgendwie eifersüchtig war, weil sein Lehrer, Professor Bresser, eine Einführung schreiben wollte. Er war überhaupt auf seinen Lehrer eifersüchtig, der mit seinem Buch Ondergang einen überraschenden Erfolg hatte. Als dieses Buch dann auch in England herauskam, hatte jener Direktor das Kapitel über mich einfach gestrichen. Die Amerikaner und Engländer brauchten nicht zu wissen, dass es auch diese Art des Widerstandes in Holland gegeben hatte, die eben darin bestand, dass man für unantastbar gehaltene Behörden, selbst wenn sie aus Nazis bestehen, lächerlich machen kann, indem man zeigt, dass ihnen wie Götzen, selbst verfertigten Abgöttern, gedient wird. Das war meine Sünde. Ich stellte solche Behörden bloß und bewies aus der Praxis, dass sie hohl waren. Was geschah nun mit dem Auftrag des Parlaments, meinen Fall aus heutiger Sicht darzustellen? Ich hatte gleich ein unangenehmes Gefühl dabei, weil viele Holländer nun sagten, jetzt kann der Weinreb endlich rehabilitiert werden. Sollte ich jetzt mit den Maßstäben der Masse als übereinstimmend mit dieser Masse erklärt werden? Ich erinnere mich, wie schon 1965, als viele meine Rehabilitation verlangten, ein katholischer Priester, Zuhörer meiner Vorträge in Amsterdam, achselzuckend auf mich zukam. Wissen Sie, jetzt schlägt man in Israel vor, den Prozess gegen Jesus zu wiederholen, um ihn dann freizusprechen. Wäre Jesus dann rehabilitiert? Vor wem rehabilitiert? Vor der UNO? vor der Weltöffentlichkeit? Ist das eine Angelegenheit eines Sondergerichtshofes? Ich glaube, Gott sollte die Juden rehabilitieren. Die würden es brauchen. Jesus lebt auch ohne den Jerusalemer Gerichtshof, der ihn rehabilitiert. Man müsste nur seine Worte, sein Leben, wie die Bibel es erzählt, als wahr, als richtig erkennen. Und nach einigen Sekunden des Nachdenkens sagte er: Verzeihen Sie, wenn ich jetzt einen Vergleich mache, aber mit Ihnen wage ich ihn. Da kann kein Missverständnis sein. Ich meine, die heutigen Forderungen nach Pressers Buch sei es Zeit, sie endlich zu rehabilitieren. Das kann man in Ihrem Fall nur, indem man versteht, was Sie hier alles erzählen, was Sie in Ihrem Buch, damals gab es nur mein Buch, die Bibel als Schepping, Deutsch der göttliche Bauplan der Welt, beschrieben haben. Mit diesem Buch, mit Ihren Kursen stehen Sie für mein Gefühl und das Ihrer Zuhörer hier ganz schon sehr hoch. Dann hätten sich die anderen zu rehabilitieren, indem sie reifen, sie zu verstehen. Ich kehre zurück zur Frage im Parlament von Ende 69. Was geschah nun weiter? Ich will mich hier kurz fassen, ich muss es, denn es wäre langweilig, Wiederholungen auszubreiten. Schon vor diesen Parlamentsanfragen, bevor mein Buch erschien, kurz nach dem Erscheinen von Pressers Buch, hieß es einige Male in verschiedenen Zeitungen, Presser habe seine Meinung über mich geändert. Als ob man eine Meinung nach über 12 Jahren Studium auf einmal ändert. Presser wusste davon gar nichts, aber in gewissen Zeitungen standen mehrere Male große Überschriften. Professor Presser lässt Weinreb fallen. Wer konnte so etwas in die Zeitungen bringen, wenn nicht ein Direktor jenes Kriegsdokumentationeninstituts, der für diesen Bereich alle Fäden in der Hand hatte? Presser war entrüstet, schrieb mir, dass er von all dem nichts wusste und dass natürlich nur er es sagen könnte, wenn er seine Meinung geändert hätte. Aber wie sollte er? Fragte er selbst. Nichts stand bei ihm so fest wie seine Sachverständigkeit in meiner Angelegenheit. Und bis zu seinem Tod 1971 blieb er bei seiner Meinung. Er sah, wie sein letztes Buch posthum herausgegeben bezeugt, dass es eine kollektive Schuld war, die einen kollektiven Sündenbock brauchte. Diese Vorzeichen sollten schon klar machen, dass man von dort nichts im Sinne einer Revision zu erwarten hatte. Denn dort war eben konzentriert, was im Volk lebte. Beweisen, dass alle Schuld bei den Nazis lag und bei denen, die mit ihnen kollaboriert hatten. Außer jene natürlich, die durch ihren jetzigen Status und das Volksempfinden gegen Anschuldigungen gefeit waren. Zudem ging es ja nicht um juristische Beweise, denn die waren trotz aller Bemühungen nie gelungen. Da mein dreibändiges Werk Kollaboration und Widerstand von der Presse fast einstimmig gepriesen, sogar eines Literaturpreises für würdig befunden wurde, war es der Pressure Group tatsächlich peinlich. Sie hatte geschwiegen, bis ihr die Chance zufiel, selber untersuchen zu dürfen. Man kann sich vorstellen, wie solch eine Untersuchung aussehen würde. Störend war auch, dass die Presse mein Buch, obwohl es die volle Wahrheit über alles sagte, wegen seiner Sanftmut lobte. Denn ich war nie darauf aus, Personen anzugreifen. Ich gab ihnen wie hier Pseudonyme. Ich schrieb, wie Menschen sich im Krieg unter der Besetzung durch einen grausamen Feind verhielten. Das gerade störte. Ich hatte nämlich, und das ist historisch feststellbar, mit einer bis dahin gängigen Auffassung gebrochen. Wir Armen, so ließe sich die zusammenfassen, waren immer so gut und wohlwollend, wir waren und sind so brav, aber die anderen, bei denen lag alle Schuld. Das waren die Bösen, über die man stereotype Witze reißen, gegen die man sich so schön absetzen konnte. Diese Schwarz-Weiß-Schilderung habe ich unbewusst, ganz absichtslos beiseite geräumt. Ich kannte Verfolger, Verfolgte und die Masse der Zuschauer ebenso unbeteiligt wie jetzt beim Fernsehen. Zuschauer können sich zwar aufregen, aber eben nur als Zuschauer. Das brachte die Wende in den Beschreibungen der Besetzung. Es kam praktisch kein Buch mehr heraus, das es wagte, schwarz-weiß zu schildern. Dies alles ging tiefer, als ich je vermutet hatte. Ich nahm einer Gemeinschaft, die viel von Sünde sprach, sogar von den eigenen Sünden, die aber nie sündig genannt werden wollte, ihre Illusion. Sie spürte, Da wird endlich einmal die Wahrheit gesagt, eben nicht aggressiv, nur einfach, sogar sanft, die Wahrheit. So wurde ein bekannt beschränkter Mitarbeiter des Institutes mit der Aufgabe betraut, natürlich unter Leitung des jüdischen Direktors, alles, was ich geschrieben hatte, als erlogen darzustellen. Wie aber kam das? Die Fakten standen doch fest, daran war nicht zu rütteln. So verfiel man auf folgende Idee. Wir tun so, als ob es den Weinreb nicht gibt, als ob es sich nur um ein Phantom handelt. Wir holen dann alle Beschuldigungen gegen ihn seit seiner Festnahme durch Van Maasik wieder hervor und tun so, als ob diese nie von der Polizei untersucht und als unhaltbar abgelehnt worden wären. Die Ankläger waren zum Teil damals sehr enttäuscht gewesen, dass ihre Aussagen nicht gelten konnten. Wir werden sie, sofern sie noch leben, besuchen und ihre Aussagen einfach als historische Untersuchung aufschreiben. Und dazu nehmen wir auch alle anderen Ankläger, die in den Jahren 45 bis 48 nicht durchkamen, weil die Richter ihre Aussagen als unbeweisbar oder unbewiesen nicht mitzählen lassen konnten. Richter, die schon sehr darauf aus waren, dem Volksempfinden, wie sie das zu spüren meinten, zu willen zu sein, denen es aber als Richter nun einmal nicht anders möglich war. Uns aber, eben keine Richter, ist es möglich. Wir sammeln emsig alles, was damals nicht durchkommen konnte. Und da wir keine Richter sind, brauchen wir Weinreb nicht zu hören. Er ist für uns Unperson. Über ihn wollen wir Material sammeln, alles, was seine Feinde von damals und von jetzt über ihn aussagen wollen. Wir nennen das dann eine historische Untersuchung. Die Feinde nennen ihn einen Schurken. Das übernehmen wir als ihre Aussage. Und wenn Sie vielleicht inzwischen vergessen haben, wie Sie 45 über ihn aussagten, dann helfen wir ein wenig bis massiv nach. Dafür gibt es mehrere Beweise. Sie wurden von einem Polizeiinspektor besucht, das nennt man dann historische Untersuchung, der über mich wie über ein schmutziges Kriechtier sprach, der tat, als ob die Behörden so von mir dächten und dann von dem Besuchten eine Bestätigung erwartete. Viele Leute wollen, Krieg oder kein Krieg, mit den Behörden mitreden, fühlen sich dann wichtig. Dies also wurde von Januar 70 bis Mitte 76, also fast 7 Jahre lang, getan. Und es wurde unterstützt, indem das Institut von Zeit zu Zeit durchsickern ließ, wie es mit der Untersuchung nun stand. Im Sommer 73 erschienen lange Artikel mit fettgedruckten Überschriften, dass sie jetzt schon herausgefunden und bewiesen hätten, dass ich ein gemeiner Egoist, Geldjäger, Frauenjäger und Verräter in optima forma gewesen sei. Das Institut tat, als ob man nichts dafür konnte. Es war leider durchgesickert, hieß es. Es gab sogar eine polizeiliche Untersuchung, wie so etwas geschehen konnte. Der Bericht war doch für das Parlament bestimmt. Natürlich fand die Polizei, wie damals bei der Untersuchung nach den Geschehnissen am Lyzeumplein, keinen Täter. Aber die Öffentlichkeit wusste jetzt jedenfalls, wie der Bericht aussehen sollte, so wie vor dem Prozess im Mai 47 die Presse. Damals noch öffentlich, man musste sich nicht des Durchsickerns bedienen, darüber informiert wurde, was für ein Mörder ich sei. Wenn auch die offizielle Anklage nie in allen 4 Instanzen ein einziges Wort darüber enthielt. In der Presse kam es. Und das hatte, wie jede Verleumdung, seine Wirkung. Bis heute. So untersuchte man weiter. Man folgte dabei meinem Buch fast Absatz um Absatz, um zu beweisen, dass ich einfach keine Wahrheit sagen konnte. Ich wurde zum pathologischen Lügner ernannt. Kein Wunder, man mied mich nämlich peinlich. Ich hatte ihnen nämlich einmal ihr Spiel mit der historischen Untersuchung beinahe verdorben. Das Institut für Kriegsdokumentation versuchte, die bekannte Journalistin, die mein Werk druckreif gemacht und ihre Version zu den Urteilen und der Stimmungsmache am Schluss des Buches publiziert hatte, von mir zu lösen, indem man ihr bewies, dass ein gewisser Mann, den ich in meinem Buch, wie auch schon in meinen Berichten genannt hatte, gar nicht existierte. Ich schrieb an den vom Institut genannten und erhielt damals 1970 zur Antwort, es stimme, was ich im Buch geschrieben hatte, er sei es nicht gewesen, aber er kannte den anderen, den ich genannt hatte, genau. Er habe nur jetzt in jener Straße den Fahrradladen, den jener damals 42 gehabt hatte. Von da an mied man auch diese Journalistin. Denn ich habe ihr den Brief jenes Mannes zugeschickt und sie hat ihn dann naiv dem Institut weitergegeben. Ich durfte also zu dieser Untersuchung nicht beigezogen werden, ich konnte alles zu leicht verderben. So veranstaltete man mit großem Aufwand eine Untersuchung ohne den Betreffenden, sogar indem man den Betreffenden zur Unperson quasi für tot erklärte. Man konnte so alles schön ungestört machen, ohne Einwand, ohne Kritik des Betreffenden. Ich hätte doch alles schon in meinem Buch, in meinem Bericht gesagt, hieß es. Sie bewiesen nun, dass alles nicht stimmte, nicht wahr sein konnte. Wenn auch alle ihre Beweise von jedem Anfänger als gemacht, als ohne den Betreffenden zumindest mit ihren Beweisen zu konfrontieren entstanden waren, das machte nichts. Jetzt konnte endlich bewiesen werden, was in den Jahren 45 bis 48 durch meine wache Anwesenheit nicht möglich war. Was damals nicht ging, sogar bei den Sondergerichten nicht ging. Gab es je solch einen Luxus, dass der Betreffende nicht einsehen kann und darf, was man jetzt über ihn überraschend publizieren wollte? So unglaublich, so wahr. Alles, was ich hier erzähle, ist, wie es heißt, aktenkundig bewiesen und nachprüfbar. Als das Institut jetzt offiziell im Sommer 76 mitteilte, im Herbst komme der Bericht, hat ein neuer Anwalt, ein sogar linker Holländer, protestiert. Man kann doch nicht einen Bericht über einen Menschen veröffentlichen, den dieser Mensch, wenn er noch lebt, oder seine Sachverwalter nicht haben einsehen können. Keine Antwort. Proteste beim zuständigen Minister, bei der Druckerei, beim Institut. Höchstens verwies der eine auf den anderen. Man hatte mich 74 besucht, nachdem ich in einem Brief protestiert hatte, dass offenbar nach der Hetze in der Presse von 73 die Untersuchung derart stattfand. Bei jenem Besuch in einem Hotel stellte man mir Fragen, als ob man eine Strafuntersuchung gegen mich führte. Ich konnte nur antworten, dass ich doch zuerst wissen sollte, worum es sich handelte, bevor ich außerhalb gehalten wurde. Der Leiter der Untersuchung unter dem Direktor war, wie schon erwähnt, ein bekannt beschränkter Mensch. Wahrscheinlich frustriert durch die Tatsache, dass sein Vater, ein Professor, nach dem Krieg auch Minister, während des Krieges nur für Studenten, die sich durch Unterschrift den Nazis als loyal empfahlen, seine Vorlesungen weitergehalten hatte. Die ausgeschlossenen Studenten scheinen gegen jene Professoren nachher protestiert zu haben. Aber man sieht, die Professoren schützte ihr Status. Der eine wurde Präsident des besonderen Kassationshofes, der andere Unterrichtsminister. Und dann hatte dieser Mann auch besondere Beziehungen zu Juden, da er bei der Wiedergutmachung aus Deutschland bescheinigen musste, welche Juden sie bekämen und welche nicht. Diese erhielten, waren meistens Leute, die Wege kannten, sie sogar zu erschleichen. Die einen wurden reich dadurch, andere blieben rätselhaft ausgeschlossen. Ich schildere diesen Mann nach dem, was von ihm gesagt wird, was ich hörte. Weil man sonst nicht glauben kann, dass jemand für solch einen Bericht verantwortlich zeichnet. Ich kann es leicht glauben. Es ist der Typ von Mensch, der dazu gemacht, der dazu da ist. Der Bericht erschien nach einer zum dritten Mal gezielt entfachten Pressekampagne. Denn auch 1975 gab es ein unerlaubtes, zu untersuchendes Durchsickern und Ruchbarwerden eines internen Geheimberichtes über mich, groß aufgemacht in der Presse. Man gab sich bei einer Untersuchung durch die Justiz, die natürlich keine Täter finden konnte, sehr entrüstet. Aber der Bericht war da. Die Untersuchungen hätten bewiesen, dass ich ein auf allen Ebenen bekannter Psychopath sei, ein Sexualstraftäter, ein geldgieriger Mensch, ein Verräter. Auf den Sexualstraftäter werde ich noch zurückkommen. Nach einem anderen Bericht dieses Mannes wäre für mich eine psychiatrische Anstalt der angemessene Aufenthaltsort, so à la Sowjetunion. Denn ich sei gemeingefährlich, ein Nägelbeißer, ein krankhafter Lügner, ein Ausbeuter, ein Betrüger. Meine Bücher seien von Theologen als Wahnsinn, als Betrug, als kabbalistische Spinnerei abgeurteilt worden. Er nennt dann auch geflissentlich einen Juden als Quelle. Gewiss war jener, der als Quelle diente, ein echter Schriftgelehrter. Es war auch ein Wissenschaftler. Das war die Stunde der Presse. Alles groß aufgemacht, weil auch so informiert. Überraschend trotz allem, was vorher geschah. Aber die Presse bringt gerne Sensationen. Vor allem, wenn es um jemanden geht, den die meisten persönlich natürlich gar nicht kennen, von dem man aber seit 1947 gewohnt ist, dass er die Sünden aller trägt, der Holländer, der Juden. Ich dachte mir nur, die haben doch keine Ahnung. Sie schreien nur, weil es heute so passt zu schreien, mitzuschreien. Dann kam der Bericht selber. Zwei dicke Bände. Seite für Seite kann man Schreckliches lesen. Ich habe nichts davon vorher gesehen. Das Werk wurde mir vom Institut ins Haus geschickt. Ich merkte bald, dass hier klarer Unsinn gedruckt war, kostbar gedruckt. Die Untersuchung soll den Staat 1 Million gekostet haben, hieß es. Und da kein Gegenbericht publiziert wurde, glaubte man das. Es war doch gedruckt. Keiner fragte, ob man dem Betreffenden den Bericht gezeigt, was er dazu gesagt habe. Ich sah, wie die Masse ist, wie man ist. So macht man auch politische Propaganda. Dort aber kann die Gegenseite ihre Stellungnahme manchmal verlauten lassen. In meinem Fall hat keiner einen Bericht von Leuten, die für mich sprachen, aufnehmen wollen. Also dachte ich, wenn sie nichts von mir wissen wollen, ist das dann schicksalhaft. Die Massenmedien wagte nicht, etwas anderes zu drucken, sich bei mir zu informieren. Man kann meine Bücher lesen, aber selbst dann, wie liest man sie? Sensationslüstern? Aus Hang nach populärer Esoterik? Ich habe beim Urteil vom Oktober 48 und meiner Freilassung am 11. Dezember 48 vorgegriffen. Ich musste dies schon, denn die Sache war damit nicht erledigt. Der Fall beeinflusste auch weiterhin Teile meines Lebens im Äußeren. Und da ich sein Entstehen besprechen musste, wollte ich seine Auswirkungen im Äußeren gleich weiter verfolgen. Ich brauche da nicht, wenn ich zum Beispiel meine Erlebnisse in den 60er Jahren beschreibe, diesen Fall wieder aufzunehmen. Es ist ein Ganzes und man kann sich fragen, wie es kommen konnte, dass so etwas blieb. So heißt es von mir oft, ich sei doch rechtskräftig verurteilt. Das sagen viele sogar gern. Wie sie auch sagen, dass es doch gut für mich wäre, wenn man mich rehabilitieren würde. Dann denke ich an den katholischen Priester von 65, der vom Unsinn eines Rehabilitationsprozesses für Jesus in Jerusalem sprach. Wer rehabilitiert da wen? Ist Jesus abhängig vom Urteil eines Gerichtshofes, einem besonderen in Jerusalem? Wer den zeitlichen Staat mit seinen notwendigen Wichtigtouren kennt, muss sich dann aber vorstellen, dass sehr, sehr viele Christen sehr darauf achten, was dieser Staat sagt. Solche Leute pochen gern auf die Quantität ihrer Karteien. Wenn einer auf Papier eingetragen ist, ist das für sie schon eine Art Sakrament. Andere denken, dass eher dieser Staat eine Rehabilitation brauchte, aber das würden die Staatsbürger Israels entrüstet ablehnen. Für die ist das Christentum ein tragischer Irrtum. Wenn man mir also vorhält, ein zwar besonderes politisches, aber immerhin ein Gericht, habe mich zu 6 Jahren verurteilt, dann ist dem Laien schwer klarzumachen, dass ich ja 3,5 Jahre in Untersuchungshaft war, eine Untersuchungshaft, die man lediglich ausdehnte, weil man nichts gegen mich finden konnte. Und dann musste das Urteil aufgrund der Justizarithmetik unter Einbeziehung des Krönungsrabatts genau auf 6 Jahre lauten. Ich habe also keinen Tag gesessen. Wäre ich im November 47 freigelassen worden, dann hätte das damalige Urteil von 3,5 Jahren exakt gestimmt, denn das waren genau 2/3 der Untersuchungshaft, die ich bis damals verbracht hatte. Aber fange einer an, dies einem Laien zu erklären. Es ist sinnlos, kompliziert, schade um die Zeit. Das war die Episode, der in die Freiheit entlassene Sündenbock wird nach einer Schonfrist wieder zum Abschuss freigegeben. Die nächste Episode heißt Die Zeit begünstigt neue Attacken.